finde es natürlich schon noch recht krass, wenn eine Frau sagt, hey, schau mal, du Mann, deine Bedürfnisse gehen mir am Füdli vorbei. Ich will jetzt einfach kein Sex haben. Punkt. Mach damit, was du willst. Das ist Minimum so heftig, wie wenn er sagt, hey, schau, ob du Sex willst haben oder nicht, geht mir am Füdli vorbei.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen.
Baby Steps, weisst
du? An dieser Stelle ein ganz herzliches Merci an unseren Sponsor. Digitalisierung verändert unser ganzes Leben. Wir sind immer und überall vernetzt, ob beruflich oder privat. Swisscom setzt sich ein für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Medien und unterstützt Familien, die flexibel, unabhängig und sicher sein wollen.
Hallo, Any Working Mom Community. Wir haben es geschafft, technisch. Zwei Zeitzonen, zwei Orte, drei Leute und wir reden über Sex oder eben kein Sex. Ausgelöst ist das Ganze worden von einem Beitrag, den wir bei uns haben, von der Linda. Sie war anonyme Gastautorin mit zwei Kindern, 5 und 7, und sie sagt, wir haben eigentlich praktisch keinen Sex mehr, ich und mein Mann. Und mir stört das überhaupt nicht, für mich ist das völlig okay. Und weil das so viele Reaktionen hat ausgelöst, von ganz vielen Seiten und sehr ehrliche Reaktionen von Männern und Frauen, haben wir bei Any Working Mom gedacht, wir möchten gerne darüber reden. Wir möchten das thematisieren. Und wir haben sehr spontan, das darf ich jetzt sagen, also es war wirklich eine sehr spontane Aktion, zwei von unseren Gastautorinnen können aufbieten. Beide sehr profilierte Frauen. Und zwar einerseits Felicitas Anbauen, sie ist Psychotherapeutin und Paartherapeutin. Und Tanja Schifftan, sie ist Dr. Phil, Sexologin und Buchautorin. Und tut euch doch bitte noch schnell selber vorstellen, damit man von euch etwas hört, vor allem Feli.
Sehr gut, da fahre ich doch gerade an. genau, ich bin selbstständige Psychotherapeutin. Meine Praxis ist in Nidwalden. Die, die mir folgen auf den sozialen Medien, wissen, das hat eine tolle Aussicht. Ich denke, manchmal ist die Hälfte schon von der Therapie. Und mache viele Workshops, auch im Thema Frauen, Frauenrecht, aber vor allem jetzt immer mehr auch Paartherapie, weil ich habe da echt so ein bisschen Blut geleckt. Ich finde es mega spannend. Ich habe einen Mann und ein Kind, falls das noch wichtig ist.
Das ist noch wichtig.
Und wie also ich kenne mich mit Sex ein bisschen auch aus.
Du hast es einmal gemacht?
Ich habe es einmal gemacht. Super.
Super. Tanja?
Da kann ich gar nicht einhängen. Ich habe 2 Dezember-Kinder. Sprich, 2-mal am gleichen Tag Sex. Und der reicht es für 2 Kinder. Da wären wir schon voll beim Thema. Ein Mann dazu gibt es auch. Ich bin Psychotherapeutin und Doktorin Sexologie. Und von dem her schwätze ich sehr viel und sehr gern über das Thema Sex, vor allem in der Praxis. Privat natürlich auch, oder mit euch jetzt umso lieber am 9 Uhr am Abend. Man sieht, also zumindest ich stehe da im Kinderzimmer, weil oben an mir noch Kinder hin und her laufen. Und darum sieht das recht kreativ aus. Aber was mir für heute vor allem ein Anliegen ist, dass die Frauen wirklich trauen, zum Fragen, weil so viel wir zwar öffentlich immer wieder über Sex reden, wirklich reden tun wir eben nicht. Und darum finde ich es so cool von dir, Andrea, dass du jetzt das heute probierst und wachst. Und ich hoffe, es kommt gut.
Es kommt auf jeden Fall gut, wenn ihr zwei dabei seid. Und mein Wunsch wäre, dass wir eben einerseits darüber reden, das eigentlich mal thematisieren, weil ich muss noch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen verknüpft. Auch wenn das vielleicht jetzt nicht repräsentativ ist, aber ich bin schon ein bisschen verknüpft über die ganzen Rückmeldungen, über die vielen, vielen, vielen Leute, die gesagt haben, mir geht es genauso wie dieser Gastautorin, mir geht es genauso wie der Linda, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Sex, ich könnte komplett darauf verzichten. Ich habe vorher, kurz vor dem Gespräch, auch noch eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram, auf unserem Instagram-Account, @anyworkingmom, und auch der, muss ich sagen, ist eine überwiegende Reaktion gekommen von, ja, es könnte besser sein, also für mich stimmt es, aber für meinen Mann glaube ich nicht so. Ich glaube, Feli, du hast noch etwas Ähnliches gemacht bei dir auch, gell?
Genau, ich habe es gerade vorhin noch einmal geschaut. Also ich habe auch gefragt, vor allem Zufriedenheit mit dem Sexleben. Und dort ist sehr spannend, nämlich wirklich praktisch die gleiche Zahl rausgekommen wie bei der Andrea. Also aktuell sind wir, es ist sogar noch schlimmer geworden, sind wir bei nur 60% von meinen Umfrageteilnehmerinnen sagen, es ist okay. Und fast 40% sagen, es ist nicht so, wie sie sich wünschen. Also es ist sicher gut, dass wir über das reden. Und ich hätte auch noch eine Umfrage gemacht zu den Frequenzen, falls wir das dann einbauen wollen mit so ganz aktuellen, nicht ganz repräsentativen Zahlen, aber ich habe es noch spannend gefunden.
Mhm. Wir reden ja konkret über diesen Beitrag hier. Ich habe keine Lust mehr auf Sex. Und das war eigentlich der Auslöser gewesen. Ich hoffe jetzt alle, die zuhören und schauen, haben den gesehen. Linda, die diesen Text geschrieben hat, eben hat zwei Kinder, die sind 5- und 7-jährig. Sie sagt, sie haben eigentlich eine tolle Beziehung mit ihrem Mann, sie sind ein super Team, aber sie haben eine grosse Hürde, und zwar hat sie einfach keine Lust mehr auf Sex. Und sie kommt Ratschläge über von vielen Seiten, mach es einfach, mach es doch einfach mal für ihn, musst dich noch ein bisschen überwinden, mach doch einfach kurz mit. Es dauert ja nicht lang, aber irgendwie, aus sehr nachvollziehbaren Gründen, geht das für die Linda nicht auf, sondern sie sagt, hey, ich muss doch nichts machen, was ich nicht will. Aber irgendwie merke ich, dass meine Beziehung darunter extrem leidet. Und jetzt würde mich mal wundern, Danja, was ist so deine erste Reaktion auf das?
Also vielleicht zuerst von Anfang an angefangen, mich erstaunen die Zahlen nicht. Das ist das, was ich in der Praxis häufig hören, also dass einfach eine grosse Mehrheit der Frauen speziell nach dem Kind wie nicht mehr in Sex finden. Hauptargumente sind, ich bin halt gesättigt mit all den Emotionen von dem Kind, mein Körper hat sich massiv verändert, ich gefalle mir nicht mehr, es gibt mir nicht mehr so viel, ich bin sowieso keine müde und darum, es geht mir eigentlich gäbiger, wenn ich nicht mit dem Thema mich auseinandersetze. Und was aber häufig eben nicht so genau stimmt, dass die Frauen zwar sagen, ja, ich wäre mega glücklich, ausser meinem Partner, weil aus irgendeinem Grund schreibt sie ja den Beitrag, aus irgendeinem Grund kommen ja die Frauen in die Praxis, also ganz so einfach und easy können die meisten das trotzdem nicht abtun, im Sinn von, es ist mein Partner sein Problem, also ist egal, sondern sie spüren den Druck, sie spüren sich irgendwie verpflichtet und dort sind sie eben doch nicht ganz frei, von dieser Idee einfach sein zu lassen, kommen ja dann auch mit dem Anliegen, ja, könnte es doch an mir liegen oder kann ich doch etwas dazu beitragen, dass es sich ändern wird.
Mhm. Aber Feli, eben, jetzt könnte man ja einfach sagen, ja, eben, komm, hey, komm, hol ihm doch einfach schnell eins ab, ist doch alles voll okay.
Mhm. Das kann man ja auch sagen. Und gegebenenfalls, also ich bin voll bei der Danja mit dem, meine Zahlen stimmen auch absolut mit dem, überhaupt nicht überrascht, gerade nach dem Kind, einfach zu dem noch eben, so einmal im Monat, hätte ich jetzt gesagt, ist das, was ich fast am häufigsten höre. Und ich schnell auch noch dort einhängen, was Danja gesagt hat. Also, mir ist der Satz, was du vorhin gesagt hast, Andrea, eben, sie ist ganz zufrieden damit, Linda. Stimmt ja eben nicht ganz.
Ja.
Also sie ist dran am Prozess, sich einzugestehen, dass sie andere Bedürfnisse hat wie ihr Mann. Und das ist offenbar eine sehr anstrengende Geschichte. Und wieso ich gerade gesagt habe, natürlich kann man, wir kommen vielleicht noch drauf, auch andere Formen von Sexualität oder Zärtlichkeit leben. Es muss ja nicht immer der Geschlechtsverkehr sein im herkömmlichen Sinn. Der Punkt ist für mich mehr so, also wirklich auch darüber zu reden und zu schauen, um was geht's eigentlich genau. Weil das hat mir so, als ich den Text gelesen habe, hatte ich so das Bedürfnis gehabt zu sagen, jetzt möchte ich genauer nachfragen.
Hey, ich habe auch. Ich habe was so viel wissen.
Ja, weil ich bin wirklich so, okay, Linda, verstehe dich voll. Aber eben, ich habe es auch in meinen Slides noch so gesagt, mir fehlen noch total die Motive, wie es dazugekommen ist. Also Motiv psychologisch, wo wir davon reden, heisst, was genau bestimmt jetzt die Unlust? Von dem wissen wir gerade noch gar nichts in dem Text. Also ist auch nicht schlimm. Das ist ja das, was noch bei uns anfängt, in der Psychotherapie. Also das auch schön, Danja, ich kann wirklich schön an dir anknüpfen. Ich finde es auch toll, dass wir eine Plattform können bieten als Psychotherapeutinnen, um eben dem, und das ist paradox, immer noch tabuisierten Bereich, nämlich von der Paarsexualität, Raum zu geben. Weil es ist übersexualisiert, aber wenn Pärchen bei mir hocken, und ich habe immer wieder ein Pärchen, die über ein Jahr, also Andrea, du hast ja gesagt, was, über ein Jahr kein Sex, das ist ja grausam.
Das ist echt meine Reaktion, aber ich will es nicht werten.
Was ich interessant finde, ich finde, das eine sind die psychologischen Aspekte. Das ist das, was mich als Psychotherapeutin interessiert. Was mich aber als Sexologin auch sehr interessiert, sind wirklich die körperlichen Aspekte. Also sprich, was hat eine Frau von der Sexualität, was hat sie vielleicht vorher schon von der Sexualität gehabt, was hat sich tatsächlich geändert jetzt durch die Schwangerschaft, ist es vorher wirklich anders gewesen, etc. Weil ganz viele Frauen könnten am Partner schon eins oben runterholen, also wirklich einfach so klassisch wichsen. Und das tut den meisten auch nicht weh, aber dort eben wehrt sich dann psychologisch ganz viel dagegen. Eben so im Sinne von, wieso sollte. Und aber eben der Aspekt, den ich nachher auch spannend finde, wo ich Linda wahnsinnig gern gefragt hat, wäre wirklich so, was erlebt sie beim Sex, wieso hat sie Sex, was profitiert sie selber davon, was findet sie geil, erregend etc. Da würde ich eben dann sehr genau nachher fragen. Wenn eine Frau extrem viel vom Sex profitiert und das wirklich für sich als bereichernd erlebt, dann mag sie nicht verzichten darauf.
Ja. Sie sagt ja, sie hat, wenn es hochkommt, in den letzten 5 Jahren 5-mal Sex mit ihrem Mann. Ich selber, also jetzt wirklich eben aus völliger Laien-Erfahrung, ich finde, der Sex wird nicht unbedingt besser, wenn man weniger hat, sondern er wird aber besser, wenn man mehr hat. Und ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass der Sex überhaupt kann irgendwie gut sein, wenn man einmal im Jahr dann so aus einem Pflichtgefühl raus vielleicht den Seestern macht.
Also du sagst es ja schon mal gut, oder? Du sagst zwar ein paar Sachen wie zusammenhängend. Wahrscheinlich hat sie eben die 5-mal, wo sie Sex hat, hat sie nicht, weil sie dann mega Lust hat, sondern weil dann der Druck einfach massiv hoch genug ist oder die Angst hoch genug ist, dass sie den herhebt. Mhm. Oder mega viel Alkohol gehabt hat, um sie irgendwie können ausblenden. Also dort ist im Normalfall nicht das Ziel, um dann guten Sex zu haben, also, sondern zum Sex zu haben. Und die Frage ist ja überhaupt, warum muss es immer guter Sex sein? Vielleicht ist das
schlechter Sex?
Ja, wieso nicht?
Woher kommt die Unlust?
Okay, das ist eine grosse Frage. Gell? Kann ich zuerst dazu sagen, dass ich vor allem an mich erlebe, weil Tanja hat gerade gesagt, nach einem Jahr, weißt du, mit Wein oder irgendetwas, und wie ist es denn? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch auch etwas dazu sagen, Tanja. Bei mir ist das echt immer, ich finde das immer sehr beeindruckend zu sehen, wie hoch die Hürde denn ist, um wieder Sex zu haben. Also ich habe manchmal auch Pärchen bei mir und auch junge Pärchen, die reden nach von 2, 3, 4 Jahren und die wissen, wie Sex geht, aber das ist wie eine unsichtbare Wand, also die ist echt im Kopf. Und an dem, das finde ich, ist immer die grösste Hürde, überhaupt die mal dorthin zu bringen. Und wie Tanja eben sagt, ohne sogenannte so kompensatorische Sachen, wie ich muss mich betrinken oder wir sind im Wellnessurlaub und jetzt müssen wir doch. Oder so.
Genau. Und was sagst du denn denen?
Also dann passiert eben genau das, was wir vorhin angefangen haben. Ich versuche dann herauszufinden, was ist so schwierig am wieder anfangen. Also weil das ist tatsächlich aus meiner Erfahrung, der Bereich, der redet man ja so nicht als Paar denn. Also man sitzt ja eben nicht auf dem Sofa und sagt, was ist denn für dich so schwierig, mich jetzt anzulängen? Das ist eben so eine Metaebene, die man daheim nicht so macht. Und das üben die Pärchen auch, zumindest bei mir in der Therapie, dann auch, wie können wir über das reden, also so, über einen sogenannten Prozess. Also man übt eigentlich darüber zu reden, was läuft da und was läuft nicht, anstatt zu meinen, jetzt müssen wir gerade wieder einsteigen.
Die Pärchen, die zu dir kommen oder die zu dir kommen, Tanja, die haben ja einen Schritt schon gemacht, oder? Also die haben eigentlich schon beide miteinander anerkannt, dass da etwas ist in ihrer Beziehung, was für sie beide nicht stimmt und was sie irgendetwas verändern wollen. Die meisten, die jetzt uns geschrieben haben oder die meisten, die auf Instagram haben geantwortet, sie haben die wenigsten sind irgendwo in einer Therapie. Und ich denke mal, die wenigsten haben wahrscheinlich irgendwie so einen Leidensdruck. Sondern es ist dann mehr, so wie ich es verstehe, so ein bisschen, so ein bisschen Duck und Weg. Also, ein paar haben geschrieben, sie tun so, als würden sie schlafen, wenn der Mann ins Zimmer kommt. Ein paar sagen irgendwie, ja, sie haben Kopfweh, sie haben Mens, oder sagen dann einfach, ja, ich bin einfach zu müde oder so. Wie spricht man das denn überhaupt an?
Bei uns oder daheim?
Nein, daheim. Jetzt wirklich ohne psychotherapeutische Hilfe, sondern einfach allein.
Willst du zuerst?
Also das Erste, was du ja gesagt hast, Andrea, ist so, dass sie haben keinen Leidensdruck. Das ist eben nicht wahr, sondern die allermeisten haben einen enorm hohen Leidensdruck ob wirklich bewusst oder nicht, ist ein bisschen egal. Aber so die Hürde in eine Therapie zu gehen, ist wie für viele, ui nein, da muss schon gerade Beziehung übermorgen verbrechen und dann gehe ich in eine Therapie. Und was meine Erfahrung halt ist, je früher die Leute in eine Therapie kommen oder nennen es Beratung, wenn das die Hürde tiefer macht, dann kannst du so viel mehr profitieren, weil dann gar noch nicht so viel kaputt oder so viel verknurzt ist, weil eben ganz viel, was wir vorher schon angetönt haben, sind auch ganz viele Erwartungen, wie der Sex muss sein. Eben nach einem Jahr, der muss ja gigantisch sein, der Sex. Und wenn ich nicht kann gewährleisten, dass ich dann schreie vor Lust, dann lasse ich es lieber gerade ganz sein. Und all diese verschiedenen Themen, die bauen sich dann so über die Monate auf und auf und auf. Also das ist wie das Erste, um wirklich die Leute ermutigen. Man kann im Fall auch einfach nur 1 oder 2 Stunden mal in eine Beratung, einfach zum mal hören, was erwartet, also was könnte dort auf mich zukommen, oder wie könnte das aussehen. Das ist so etwas, was ich mega wichtig finde. Und das Zweite, um darüber reden, oder die meisten reden ja eben schon drüber, weil sie reden ja nonverbal, nonstop drüber. Eben, genau. Sich ausweichen, mit Schlabberpyjama anlegen, mit in dem Moment, wo man sich könnte näher kommen, anfangen zu streiten oder anfangen zu furzen. Also die meisten haben riesige Techniken und reden ja eben schon drüber.
Wie wir wissen, man kann nicht kommunizieren, gell? So ist es eben. Also was ich nur spannend finde, Tanja, das weiß ich gar nicht, das wäre auch gerade meine Frage, die ich Pärchen kommen bei dir natürlich viel häufiger, also explizit wegen Sexualproblemen zu dir, gell? Das ist zu dem, was du gerade gesagt hast, Andrea. Bei mir steht keine Sexologin im Titel. Das heisst, bei mir ist es oft so, der Sex rutscht bei mir viel mehr einfach nachher. Also das gibt es praktisch nicht, dass bei mir eine erste Stunde explizit gerade um Sex geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei der Tanja teilweise dann wirklich auch anders ist. Also, wie wo man den Leidensdruck her verortet. Aber für mich ist einfach die Frage, und das ist ja auch aus diesen ganzen Rückmeldungen und Kommentaren rausgekommen, also, wie wichtig ist denn der Sex als Pfeiler von der Beziehung? Oder einige haben gesagt, wenn der Sex weg ist, kann man ja gerade Schluss machen. Und andere sagen, aber es muss doch auch schön können sein ohne Sex. Und das finde ich zum Beispiel, aber das ist so die Frage vom Fokus. Also, weil bei mir ist der Fokus viel weniger denn sofort auf den Sex, wo ich vermute, Tanja, das ist bei dir sicher ja häufiger. Du wirst Leute haben, die sich gerade explizit wegen Sexproblemen anmelden.
Nicht zwangsläufig. Viele Leute melden sich häufig. Also, weißt du, in den Medien bin ich mit dem Thema Sex, aber in der Praxis habe ich sicher die Hälfte, in dem Sinne reguläre Psychotherapie und Paartherapie. Also, das heisst, Paar oder die einen, ich habe auch viele Leute, die einzeln kommen wegen dem Thema Sexualität, weil speziell viele Männer möchten nicht in eine Beratung gehen oder viele Frauen wollen nicht gerade zuerst mit ihrem Partner kommen, weil sie wie finden, ja, sie sind ja eh das Problem und sie wollen gar nicht erst vor ihrem Mann hören, dass sie eigentlich das Problem sind, was übrigens nie so ist, um das vorwegzunehmen. Aber darum kommen ganz viele Frauen schon mal zuerst alleine zum Wienerort vorsondieren und hören, ja, gibt es für sie überhaupt etwas zum Holen. Aber ja, es ist sicher so, und darum schreibe ich das mit der Sexualität auch explizit aufs Kärtchen drauf, weil es für die Leute viel einfacher ist, wenn es schon steht, dann gibt es wie ein Erlaubnis, um quasi drüber zu schwätzen.
Aber jetzt mal noch ganz konkret. Jetzt eben, Schlabberpischi, sich schlafen stellen, der Mann, oder wir reden auch darüber, unter Umständen aber die Frau, kommt rein, das passiert irgendwie jeden Abend, es entsteht Frustration, man wird ein bisschen grantig, man wird hässig, das überträgt sich dann auf den ganzen Tag. Ich kann mir gut vorstellen, dass so ein, also, beziehungsweise ich würde mich auch abgewiesen fühlen irgendwo, ich habe das Gefühl, was ist da los, bin ich nicht mehr attraktiv, bin ich nicht mehr begehrenswert, liebt er mich nicht mehr oder liebt sie mich nicht mehr? Wie spricht man so etwas an? Wie kann man einem Partner erklären, warum dass man keine Lust mehr hat, ohne dass es ihn verletzt? Oder geht das gar nicht, Tanja?
Und das ist das, was Tanja gesagt hat. Gell? Wir haben ganz oft Erwartungen, man möchte gerne reden, ohne dass es den anderen verletzt. Man möchte gerne diskutieren, ohne dass wir füreinander verstreiten. Man möchte gerne Sex haben, das sollte gut sein und die Erwartung voneinander sollte übereinstimmen. Und ich glaube, das Erste ist wirklich auch, Abstand nehmen von, das darf ja auch ein Konflikt sein. Also, weißt du, was du sagst? Ziel soll ja nicht sein, den Partner zu verletzen. Also das wäre jetzt meine Antwort auf deine Frage, sondern ich nehme einfach in Kauf, dass das, was ich ihm sage, nicht alles das ist, was er hören will. Aber ich gehe in das Gespräch rein mit viel Wohlwollen, mit Fingerspitzengefühl und mit dem Ziel, mehr Verständnis überzukommen, anstatt mehr Fronten. Ja, weil das ist das, was du gerade sagst. Du fürchtest ja Fronten. Mhm. Also, und also, oder, das ist, wenn man verletzt ist, macht man zu. Wenn man sich angegriffen fühlt, macht man eher zu. Oder man tut sich irgendwie aufschaukeln. Und ich würde auf deine Frage, genau so wie du uns fragst, würde ich den Partner fragen. Also ich würde meine, oder die Partnerin, manchmal ist es tatsächlich umgekehrt. Gell? Also, dass irgendwie die Frauen mehr wollen, als Männer etc. Und dass man einfach mal auf dem Sofa in Ruhe oder bei einem Spaziergang, schlage ich immer vor, weil man hat immer noch die Möglichkeit, auch gerade auszuschauen. Gell? Ja. Oder beim Autofahren übrigens auch ein Klassiker. Findet viele Leute auch gut, außer man zieht nicht auswählen. Aber lassen wir das mal. Das ist zum Beispiel etwas. Und dann würde man echt anfangen mit, lass mal, wir haben doch immer wieder das Thema mit dem Sex. Und wie Tanja so schön gesagt hat, wir reden irgendwie nicht drüber und doch kommunizieren wir ständig. Ich möchte dir gerne mal ein bisschen mehr erzählen, wie das für mich ist. So würde ich zum Beispiel empfehlen. Das machen wir auch in der Therapie. Und dann schauen, ob man an einen Punkt kommt, wo man ein bisschen mehr erfährt. Weil die Motive, die ich vorhin gesagt habe, also was hindert mich da jetzt konkret dran? Also Tanja vorhin auch mit dem Schlabberpisch, jetzt haben wir zwei Kinder gehabt. Und der Mann weiss manchmal nicht, wie die Frau gerade mit ihrem Körper steht. Oder was vielleicht mal eine Bemerkung gewesen ist, das muss jetzt nicht sein, ich will keinen Männer Unrecht tun, aber ich habe es auch schon gehört, der Mann hat irgendeine unbedachte Bemerkung gemacht und die Frau findet ab dann, wir können nur noch in dieser Stellung und das besser nicht, sonst denkt er wieder, mein Bauch sieht so unvorteilhaft aus. Und wenn so etwas mal ausgesprochen ist und der Mann im besten Fall sagt, Jesus Gott, wegen dem, kann das extrem entlastend sein. Oder eben der Mann sagt, wir haben keinen Sex und ich habe Angst, du findest mich nicht mehr attraktiv. Das kann extrem entlasten, wenn die Frau sagt, nein, oh nein, an dem hängt es doch nicht. Nein, ich bin einfach so müde.
Also, ja, ja, ich würde bis jetzt mit allem recht geben. Und das ist auch das, was ich auch wichtig finde, dass das Paar teilen. Also zu dem ersten Teil habe ich überhaupt nichts zu ergänzen und würde genauso machen. Wo ich aber eine Schwierigkeit sehe, ist häufig dort, dass oder angenommen, wir bleiben bei dem Klischee, die Frau will keinen Sex und der Mann will so gern, dass eben häufig Paare schon viel probiert haben oder er schon lang gewartet hat und sie immer gesagt hat, nein, so klappt es nicht, wenn du es so machst und so klappt es nicht, wenn du es so machst. Und ganz häufig ist das Ergebnis, dass eigentlich beide nicht wissen, ja, wie ging es denn? Mhm. Irgendwie aus dieser Pattsituation, das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, oder? Weil dann ganz viele Frauen selber wie wissen, ja, wir können jetzt schon noch mal darüber reden, aber eigentlich habe ich nichts anzubieten. Also eigentlich kann ich wie nicht sagen, ja, so würde es dann gehen, weil sie selber nicht wissen, was würde dann gehen. Und dort mache ich manchmal die Erfahrung, oder, dass zwar extrem liebevolle Männer sehr schön sind, oder, weil die lassen dann den Frauen den Raum und den Platz und sich zu entfalten und so weiter, aber irgendwann geht es zum Punkt, dass das ja dann trotzdem zu nichts führt. Also es wird wegen dem dann trotzdem nicht besser, quasi, oder es ändert sich nicht. Und Frauen sagen dann, ja, er ist immer noch so liebevoll, aber es ist nicht besser, oder? Und hingegen die Männer, die Druck machen, sind dann die blöden Männer, die so sexnotgeil sind und einfach die Arschlöcher sind, wenn man es deutsch und deutlich probieren zu sagen. Aber wenn sie eben keinen Druck würden machen, ändert sich auch nichts. Also es ist tatsächlich für beide, vor allem mit dem Thema Unlust, darum habe ich unter anderem auch ein Buch über das Thema geschrieben, wo einfach ist, wenn die Unlust ist, die ist unendlich blockierend und auch wenn Paar noch so viel darüber redet, wirklich eine Lösung haben sie häufig dann nicht und das ist dann häufig der Schritt, wo nachher dann wie auch noch kommt, also so quasi, ja und jetzt?
Aber wenn jetzt Linda konkret, Linda sagt, für mich passt es so. Ich will ja gar keine Veränderung. Also, sagt sie, oder sie sagt sogar, sie geht so weit und sagt, wieso kann man nicht eine Pille gegen die Lust vom Mann erfinden? Damit ich quasi meine Ruhe habe, oder?
Wie
soll man denn von dort ausgehen?
Also ich bin schon beim Lesen dort gegangen, weil Daniel, dort, das weißt du vielleicht genau, es gibt ja theoretisch gäbe's ja die Möglichkeit, man kann Männer ja mit chemischen Substanzen, kann man den Sexualtrieb abstellen. Glaube ich, ist natürlich.
Fast im Mittelland.
Ja, das gibt es tatsächlich wieder ein bisschen in anderen Bereichen eingesetzt. Ist jetzt auch nicht ganz unproblematisch. Genau. Also, aber einfach zum Sagen, das ist ja, also es wäre auch wieder ja Vermeidungsmethoden. Also Vermeidung heisst immer, man macht nur mehr, damit man es nicht muss sich konfrontieren. Also das ist etwas, was wir Psychologen eher oder Psychologinnen eher nicht fördern. Aber ich hätte Tanja dich eigentlich gefragt, weil zu dem, wo du gerade sagst, ja und jetzt, Tanja, du sagst ja, aber dort ist ja meistens, dort stehen sie an, das ist Pakt. Das ist die Situation, was meistens noch zu uns kommen in Therapie. Mit viel, viel Leidensdruck. Und ein Teil von unserer Arbeit, also von der Tanja und von mir, auch mit unserer medialen Arbeit, ist ja genau der Pärchen zu sagen, hey, es gibt so ein riesiges Spielfeld vor dieser Pattsituation, wo man eben auch könnte mal in so eine Beratung gehen. Aber ich komme wieder mit zu verstehen, was eigentlich bei mir abläuft. Weil wenn ich bei mir verstehe, was abläuft, ist es einfacher, können auf den Partner zuzugehen und zu verstehen, was bei ihm abläuft. Und dann, was ich dich fragen wollte, Tanja, schon bei der Vorbereitung, was haltest du vom terminierten Sexdate? Weil ich frage dich zuerst, bevor ich etwas sage.
Ich habe nur darauf gewartet. Also ich finde, zuerst mal hat die Antwort auf die Andrea ihre Frage. Ich meine, ich finde es natürlich schon noch recht krass, wenn eine Frau sagt, hey, schau mal, du Mann, deine Bedürfnisse gehen mir am Füdli vorbei, ich will jetzt einfach keinen Sex haben. Punkt. Mach damit, was du willst. Das ist Minimum so heftig, wie wenn er sagt, hey, schau, ob du Sex willst haben oder nicht, geht mir am Füdli vorbei. Hey, Mann. Oder? Und dort muss man einfach ganz ehrlich sein, es ist kein Bedürfnis wichtiger. Also der, der keinen Sex haben will, ist nicht wichtiger oder richtiger wie der, der Sex hat. Es ist einfach Sex will. Es ist bei uns in der Gesellschaft so leicht verpönt, zum gern und viel wollen Sex haben. Und es wird im Moment ein bisschen glorifiziert, wenn man halt keinen Sex, also vor allem als Mutter, wenn man als Mutter keinen Sex will haben, dann schwimmt man so ein bisschen in der Mehrheit rein und das ist im Fall alles völlig okay. Ja. Und das ist es einfach nicht. Also es gibt von meiner Seite her in der Therapie keine Wertung. Es gibt nicht Wertung, du musst Sex haben, aber es gibt auch keine Wertung, du musst keinen Sex haben. Also darum, die Haltung von einem Partner finde ich schon mal ein bisschen problematisch, dass man sich das wünscht, dass das per Zauberhand sich ändert. Okay, von mir aus. Aber nicht, dass das ein realer Wunsch ist. Das ist sehr schön. Und das Zweite ist terminierter Sex, das kommt immer wieder. Grundsätzlich finde ich das eine super Idee. Finde ich urcool. Und ich weiss, es hat letztens auf dem Facebook irgendwo eine, ich glaube auf Mamalicious oder so, hat eine über das terminierte Sex, ich weiss nicht, wo es war, terminierter Sex geschrieben. Ich finde, es kann wahnsinnig gut funktionieren, wenn das beide wirklich wollen und sich beide daran halten. Was ich häufig von den Frauen erlebe, dass sie es ein bisschen aushebeln. Sie tun, wie wenn sie mega interessiert wären und grosszügig sind, quasi. Aber hindurch tun sie dann alles dafür, dass es doch nicht recht stand kommt. Und dann ist es natürlich nicht echt. Also wenn es ein Paar aber ernst nimmt und sich wirklich beide Mühe gibt und abwechslungsweise quasi den Anstupf geben, dann kann das ein Paar sowieso mega näher bringen, weil man lernt eben, dass Sex nicht immer muss fantastisch sein, sondern auch einfach kann sein wie das Morgenessen und Zähne putzen. Tatsächlich so total unromantisch.
Ja, aber das hat mich untergenommen. Ich hätte gesagt, man muss es differenziert betrachten, aber welchen Aspekt ich führen möchte, ist, weil ich weiss, dass das auch immer, wenn man liest, auch auf Blogs und so, dass einfach kommt, was, nein, Sexdates, nur mehr Termine in der Agenda und so, es ist doch sonst so viel. Und es hat mich einfach wirklich untergenommen, was du sagst. Ich finde es sehr eine wertvolle Sache, das mal anzusprechen. Ich bin voll bei der Tanja. Also es müssen beide wollen. Der Aspekt, den ich führen möchte, für die, die jetzt auch zuhören und sagen, sollen wir das doch mal ausprobieren. Der Vorteil, den die meisten berichten, ist, du hast eine Zwischenzone, wo du dich sicher nicht musst damit befassen musst. Ja. Also wenn man jetzt sagt, komm, wir suchen uns ein gutes. Ich habe gerade zu meinem Mann gesagt, unsere Kleine hört jetzt auf mit dem Mittagsschlaf. Wir müssen jetzt mal an den Tisch hocken und frische Slots finden. Tja, die Herausforderungen von der.
Ja, und das wird nicht die.
Hey, ja, dass man einfach weiss.
Meine Tochter ist entstanden dank dem Barbapapa, dank dem sie Barbapapa geschaut hat, auch wirklich am Mittag. Aber egal, ja.
Das ist jetzt so Barbapapa, ja, sei Dank. Und eben, ich habe viele Pärchen, die kommen und sagen, hey, jetzt machen wir den Samstagnachmittag ab, dort sind die Kinder irgendwie versorgt. Und man wirklich einfach am Anfang, gell, Therapie oder Begleitung ist auch ein Prozess. Also was man am Anfang hat, macht, muss man auch nicht das Leben lang beibehalten. Das ist immer das, was die Leute manchmal sagen, was, jetzt das Leben lang nur noch Termin setzen. Nein, nein, jetzt das erste Mal als Versuch, als Übung. Und viele kommen die Leute zurück und sagen vor allem, es hat mir dazwischen so viel Druck genommen, weil wir haben einfach 6 Tage können beieinander sein. Und weißt, das Kuscheln, das nicht mehr stattfindet auf dem Sofa, das liebevolle schnell über die Backe streichen. Warum? Man hat Angst, jetzt kommen wir wieder in die Gefahrenzone vom Sex. Und wenn man weiss, bis am Samstag, keine Gefahr, entsteht plötzlich wieder eine frische Art von Nähe, die sonst in dem Vermeidungsmodus halt gar nicht mehr möglich ist. Darum, ich schlage das ein paar oft vor, bin aber wie Tanja, also, wenn nur eine Spur von Widerstand kommt, sage ich, ist etwas, ihr könnt es ja auch mal überlegen, wir können wieder mal darüber reden, aber einfach für die, die jetzt auch zuhören, weil eben, es ist schön, wenn die auch etwas können aus unserem Gespräch mitnehmen können. Man kann das mal ausprobieren, aber man muss es ziemlich klar dealen, was sind die Regeln.
Und ausprobieren heisst im Fall für mich nicht einmal, das ist nichts für mich. Für mich ist
genau.
Ausprobieren immer etwa 5-6 Mal,
ja,
bis 10 Mal, wo man wie kann sagen, okay, look, ich gebe jetzt Vollgas, ich gebe dem wirklich eine Chance. Und ich will das wirklich wie nach einmal, das ist wie wenn man einmal in den Tanzunterricht geht, das geht immer schief. Also ich habe 7 linke Füße in der ersten Stunde und erst in der 5. Stunde merke ich wie, ah, okay, da kann ich etwas gewinnen. Also das heisst, das ist mir auch wie wichtig, dass man den Leuten wirklich sagt, hey, look, eben 5-mal an 10 Minuten zum Beispiel, also dass man es wirklich auch zeitlich terminiert, das gibt die Freiheiten.
Ich würde auch gerne noch mal schnell wie einen Schritt zurückgehen. Und zwar, eben, wir sind jetzt in diesem Klischee inne. Die Frau will nicht, der Mann will. Einfach nur schnell als Zwischeninfo, also in den Kommentaren und auch auf der Instagram-Umfrage. Es sind also bei weitem nicht nur Männer. Also es gibt auch genau den umgekehrten Fall. Es gibt auch sehr viele Frauen, die sagen, ich hätte gerne mehr Sex als der Mann und ich weiss schon langsam nicht mehr, was machen. Aber ich werde jetzt ganz schnell beim Klischee bleiben. Und zwar, eigentlich auch, was mir durch den Kopf ist gegangen, beim Lesen von diesem Text, was du vorhin gesagt hast, Tanja, plus auch jetzt, wenn wir so darüber reden, ich finde, wir schauen halt schon sehr mit einem weiblichen Blick jetzt auf das Ganze und es dünkt mir auch sehr so, jetzt geht hier eben so die Linda oder die Frau, die so bestimmt, wie es jetzt läuft oder wo bestimmt, wie viel das sie will geben, wie viel das kann sein. Und was ist denn mit dem Mann? Also, ich will mal noch schnell wissen, was kann er überhaupt machen? Also muss er denn das einfach so annehmen? Muss er einfach mit dem leben und ist dann quasi wie so ein bisschen ausgeliefert? Im spezifischen Fall jetzt in diesem Text noch, weil sie sagt, ja, ich will halt nicht, dass er fremd geht. Was vielleicht dann halt die Folge davon wäre. Wir haben andere Kommentare gehabt, wo die Frau gesagt hat, es wäre mir sogar lieber, wenn er fremd geht. Aber ganz ehrlich, ich finde aus der männlichen Perspektive finde ich sehr ohnmächtig, schon fast.
Ja, genau, das war der Punkt, den ich vorher gesagt habe. Es würde mich noch wundern, was die Feli zu ergänzen hat. Weil genau, ich habe ganz viele Männer, die wie sagen, wenn ich Druck mache, bin ich der Loser. Wenn ich nett bin, bin ich der Loser. Hey, irgendwie bin ich falsch. Das Einzige, was ich dir, Andrea, noch würde widersprechen, Fremdgehen ist nicht eine logische Konsequenz. Niemand von uns ist ein ferngesteuertes... Okay, Entschuldigung, das geschrieben ist worden, weil niemand von uns ist ein ferngesteuertes Auto. Also ob ich dann meinen Penis noch in eine andere Frau oder in einen anderen Mann reinhänge, liegt immer noch an mir. Und das liegt immer noch daran, ob ich jetzt eben das muss machen oder das Gefühl habe, dass ganz viele Frauen haben wie das Gefühl, sie würden jetzt am liebsten dort auch nicht provozieren. Um nachher quasi können profitieren, dass sie jetzt erst recht keinen Grund haben, zum Sex zu haben. Aber vielleicht sagst du mal noch.
Ja, also was ich noch ergänzen würde, also ich habe auch dort, genauso wie du es gesagt hast, auch mit dieser Ohnmacht, gell, und dem Mann, also Andrea, was du sagst, schwierige Situation, auch dort, würde ich wieder mit etwas Ähnlichem kommen. Also der Mann hat, ist ja auch offenbar wirklich am Ende von seinem Latein. Gell? Und wie wir wissen, jetzt auch aus Nicht-Sexualtherapie, Männer sind nach wie vor anders sozialisiert wie wir Frauen. Sie sind sich nicht gewöhnt, über Gefühle und Bedürfnisse zu reden. Wir Frauen sind uns viel mehr gewöhnt, wie man hier sieht übrigens. Wir hocken jetzt hier über die ganze Welt verteilt, reden über Sex. Das machen Männer anders. Die hätten andere Inhalte, wenn sie jetzt würden eine Stunde lang über Sex reden. Also auf jeden Fall zumindest die altherzogenen Sozialisierten. Und was ist meine Antwort auf deine Frage? Also ich erlebe oft, der Mann hockt da in seiner Hilflosigkeit. Wie Tanja sagt, entweder sagt er, ich bin masslos fürsorglich, vielleicht will sie denn, oder ich mache jetzt einfach Druck, bis sie muss. Und nur schon vor diesen beiden, vor dem Mann mal zu sagen, ich kann mir vorstellen, dass die Position, wo sie drinnen sind, total ohnmächtig ist und sie manchmal einfach nicht weiter wissen, ist extrem entlastend, weil seine Bedürfnisse anerkannt werden und seine Position. Und das klingt jetzt im Fall vielleicht überraschend. Auch die Frauen sind überrascht, das zu hören. Weil die hocken nicht da und denken, ach, mein Mann, der ist aber hilflos. Der weiss ja nicht mehr, was er machen soll. Sondern sie sagen, oh Mann, der überschüttet mich mit dieser Liebe. Oh, das ist mir zu eng. Oder sie sagen, boah, der verdrückt mich mit seiner Lust und das ist mir auch zu eng. Und einfach zu sehen, das sind Bewältigungsstrategien, die wir aus Notfall machen, weil wir gerade nicht weiter wissen. Und auch dort einfach das sogenannte, wir Psychologie reden von explizieren, auspacken, sagen, was ist es wirklich, macht halt erst den Boden zum Nachschauen, was machen wir jetzt damit. Und das, was Tanja gesagt hat, also vor allem das würde ich noch anfügen. Also beide Bedürfnisse anerkennen ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Und Pärchen, die zuhören, oder Frauen und Männer, das können wir daheim schon ausprobieren. Also jetzt aber mal versuchen, okay, können wir darüber reden? Wie konkret ist es eigentlich für dich? Ja, es hat sicher auch Männer dabei. Ich weiss aus sicheren Quellen, dass es Männer dabei hat, die heute zuhören.
Aber jetzt die Männer, die vielleicht genau in dieser Situation sind, wie Erlinda, ihre Mann, vielleicht noch nicht so schlimm, oder schlimm, in Anführungszeichen, vielleicht nicht in dieser Position, wie können sie das ansprechen? Oder was können sie denn machen, um aus dieser Position rauszukommen?
Willst du? Das ist eine schwierige Frage.
Mach ruhig, ich habe nämlich andere Sachen auf der Zunge, die mir schon lange brennt.
Okay, also ich glaube, jetzt reihen wir uns so ein bisschen im Kreis, weil das ist wirklich genau das, wo das ist, wo man eben sagt, also man muss irgendwie da herkommen, man kann die Bedürfnisse auf den Tisch legen. Und ich finde es eigentlich wunderbar, Andrea, weil du zeigst genau dort, wo die Leute stehen, wenn sie zu uns kommen. Sie drehen sich ja in dieser Frage wie Linda immer rundum. Was machen wir jetzt? Und einfach, hey, ihr Leute draussen, dann geht früh genug, 2 oder 3 Sitzungen. Also wenn Tanja hat gesagt, wenn die Leute früh genug kommen, und ich habe mittlerweile ein ganzes Präventionsprogramm für Pärchen entwickelt, aufgrund von genau dem, dann reichen oft 2, 3, 5 Gespräche, verteilt über ein halbes Jahr. Aber wenn sie erst kommen, dort, wo die Linda ist, musst du so viel mehr zurückbuchstabieren. Heisst, also, ansprechen und konfrontieren.
Also vielleicht, um es ganz einfach machen, Andrea. Ich würde gar nicht so viel überlegen. Ich würde es einfach sagen. Also ohne auf einfach Betonung, sondern es ist eh schwierig, so ein Gespräch. Es werden eh Tränen fliessen, es kommen eh Emotionen etc.
Und sollen auch,
das ist völlig okay, und das macht nichts und das darf sein. Also das heisst, die Relevanz ist dort wirklich zum eben nicht einfach, sondern reden. Nicht richtig wollen reden, sondern reden. Dann ist schon das meiste geschaffen. Und das, was mich vorher schon die ganze Zeit gebremst hat, ist so die Geschichte von der Anti-Verführung. Ganz viel speziell Männer, aber eben auch Frauen, die sind dann selber so in einer Not inne, dass sie eben gar nicht probieren, in eine Verführungsstrategie hineinzugehen. Verführung heisst nicht Kerzen anzünden und die richtigen Boxershorts, sondern Verführung ist ein Spiel von Nähe auf Distanz, wieder zu Distanz und Nähe und so weiter. Also das sind ganze quasi Wege, wo man wieder lernen kann, wie kann ich meinem Partner lustig machen, zum Beispiel in einen Romantikfilm zu gehen, dann kommt man auch nicht auf die Idee, du blöder Hund, du musst jetzt unbedingt mit mir in den Film gehen, sonst bin ich nachher hässig auf dich. Sondern im Normalfall sind die Frauen sehr geschickt, in dem können zu formulieren, wie sie gerne den Partner möchten motivieren, zu dem Film zu gehen. Und so eben die Männer auch, wenn die Männer sagen, ja, aber ich probiere ja alles, um sie ins Bett zu bringen. Ganz häufig ist das alles eben nicht wahr, sondern sie legen an die Brüste und finden irgendwie, ja, was mache ich jetzt? Ah, sie will nicht. Ah ja, siehst du, sie will eh nicht. Und sind schon mit dieser Haltung dahinter. Und wenn die Männer auch schon mal wieder anfangen, oder die Frauen, es ist wirklich identisch, wir bleiben einfach im Moment beim Klischee, wenn die Frauen und Männer einen Schritt zurück machen, um wirklich zu schauen, hey, sehe ich meinen Partner noch? Weiss ich, wenn ich den möglicherweise könnte motivieren, mit mir nur schon zu streicheln, dann ist schon mega viel gewonnen, weil das, was Feli vorher gesagt hat, das ist auch eine der grossen Hürden, die ich sehe. Die meisten Frauen sind schon bei einem netten Blick, geht in den Laden runter, weil sie sagen, wenn ich jetzt zurücklächle, dann muss ich nachher Sex haben. Und wenn aber auch die Frauen, wie für sich, die Freiheiten gewinnen, hey, ich darf jetzt einfach schmusen und darf nachher Stopp sagen, dann höre ich als Antwort, nein, dann ist er frustriert. Ja, aber Frauen, er ist sowieso frustriert. Oder er ist sowieso dann unterfüttert. Oder die Männer. Also hat er doch schon mehr davon, wenn er mit der Zeit mal wieder ein paar Stricheleinheiten, wo beide geniessen, wo beide schön finden, oder eben eine Bauchberührung, Brustberührung, was auch immer. Und dann tut man wirklich jedes Mal für sich entscheiden, will ich jetzt noch einen Schritt weitergehen oder ist es für mich gerade gut? Aber dieses Vorausrennen und schon wollen sich vorstellen, was alles kommt, da löscht es mir auch ab. Also da muss es fast jedem ablöschen, weil das ist einfach so ein immenser Druck, der kommt. Also das heisst, ich sage auch in der Praxis immer nur, ein Kuss ist ein Kuss ist ein Kuss ist ein Kuss und nicht ein Kuss ist gleich Geschlechtsverkehr. Aber viele sind dann so in dem Sinne, ja gut, wir haben so nichts, dann muss ich ja jetzt. Also tue ich jetzt lieber schon vorher hören.
Kann ich auch noch etwas ergänzen. Ich finde genau das auch, und viel haben wir ja aber Bärli, oder bei mir ist es so, wie gesagt, bei mir geht es auch oft nicht um Sex, oder der Sex kommt dann irgendwann mal an zur Sprache. Ich frage die Bärli, die dann sagen, hey, wir haben gar keine Nähe mehr, auch, ja, wo sind überhaupt die gemeinsamen Zeiten, ihre gemeinsamen Räume? Ja? Und ich kann mich auch gut in eine Linda oder auch in eine junge Mutter hineinversetzen, die sagt, ich würde viel lieber einfach mal eine Stunde haben, um mit meinem Partner zu reden und ihn zu spüren, also spüren im Sinne von volle ungeteilte Aufmerksamkeit, mal hören, was sagt er eigentlich, irgendetwas Genussvolles machen. Tanja hat ja auch gesagt, Sex kann sein wie ein Wellness-Erlebnis, aber auch ein gutes Gespräch kann sein wie ein Wellness-Erlebnis. Und ich tue viel dann auch mit Bärli schauen, können wir unabhängig vom Sex einfach auch die Oasen an Paarzeit irgendwie optimieren, weil die Erfahrung bei mir auch ist, wenn dort gute Erlebnisse gemacht werden, ist die Offenheit auch grösser, sexuell wieder die Schritte weiterzugehen. Weil, ich weiss nicht, was du wirst ergänzen, Tanja, aber ich habe viele Frauen, die auch sagen, ey, ich habe übrigens einen Satz aufgeschrieben von den Kommentaren, der mir wirklich Gänsehaut gemacht hat. Wie soll ich mich jemandem hingeben, wenn ich so wenig von mir selbst überhaupt noch übrig habe? Und das ist etwas, was ich viel höre, gerade junge Mütter, die sagen, Nähe ist gesättigt durch Kind, Mental Load fließt mir irgendwie über den Grind. So schön, wie du geschrieben hast, Bedgasm, ich will lieber jetzt ins Bett, als einen Orgasm zu haben. Und ich sie frage, haben die überhaupt miteinander mal Raum? Und sie sagt, nein, ich habe das Gefühl, ich muss alles machen und jetzt soll ich das auch noch. Also dann wird Sex gleichgesetzt mit einem zusätzlichen Gefallen und dort fange ich damit an, mitzuschauen, können wir irgendwo wie vorher etwas schaffen, dass die Frau sagt, ja stimmt, ich komme irgendwie in den sogenannten Annäherungsmodus. Das finde ich noch wichtig, also weil wir sind ja jetzt sehr schnell da immer beim Sex. Es gibt ja noch ganz viel davor, wo man kann tun.
Tanja?
Nein! Also natürlich hast du recht. Aber das ist nur aus der Perspektive von der Frau geredet. Weil das ist genau häufig ein Dilemma, das den Unterschied ausmacht zwischen einem Mann und einer Frau. So vom Bild her, wenn bei einer Frau das Herz stimmt, das wäre das, was du gesagt hast, dann geht das Geschlecht auf. Dann kann sie sagen, wenn wir Frieden haben, wenn wir uns gern haben, wenn wir uns näher sind, dann kann ich mich mit meinem Körper darauf einlassen. Oder? Aber häufig ist es bei den Männern genau umgekehrt. Dann, wenn sie sich wohlfühlen mit ihrem Penis, mit ihrem Körper, dann geht das Herz auf. Und dort ist wieder die Frage, ja gut, wer hat dann Vorrang? Also wieso muss es nach ihr gehen, wo quasi dann zuerst sozusagen die Emotionen müssen stimmen und erst wenn Emotionen stimmen, dann kann der Körper aufgehen und nicht nach ihm, wo man kann sagen, okay, wir können auch probieren, ob man echt über die körperliche Nähe auch die Emotionen kann erreichen.
Nur habe ich weniger von Emotionen geredet, als gerade einfach von Aufmerksamkeit. Das ist für mich echt nochmal ein Unterschied. Also zu sagen, viele Frauen sagen bei mir, ich fühle mich überhaupt nicht mehr gesehen, oder? Und dass man dann sagt, okay, dann ist es halt schwierig mit dem Sex. Also ich mache einfach die Erfahrung, so kommen wir eher in einen Prozess, dass dann auch das sich wiederfinden stattfindet. Und wie du vorhin gesagt hast, man ist eh frustriert. Also wenn natürlich durch das die Nähe irgendwie leichter herstellbar ist, ist für mich schon ein Instrument, das ich einfach immer reinbringe und dann von Paar zu Paar auch wieder adaptiere. Und durchaus auch, also ich sehe den Punkt, das ist mehr die weibliche Perspektive, aber es ist jetzt nicht so, dass Männer es nicht toll finden, wertschätzt sie und Aufmerksamkeit überzukommen. Also das ist ja ein Gewinn für beide bei solchen Situationen.
Ja, ich bleibe nur im Moment bei der Position, wie ganz viele Männer sagen, ja, das ist jetzt typisch Psychologen, jetzt muss ich noch mehr reden und jetzt muss ich noch mehr da sein oder so. Also ich finde überhaupt nicht, du bist falsch, oder? Es ist nur ganz häufig, machen das die Leute nicht mit. Oder sie sagen, hey, wir haben so wenig Zeit oder wir haben so... Also eben, es ist genau die Diskussion, darum finde ich es cool, wenn wir jetzt dritte diskutieren, das sind alles Ansätze. Was ich wichtig finde, dass eben auch die Leute jetzt beim Zuhören merken, hey, es gibt nicht einfach einen Ansatz und wenn der erfüllt ist oder beziehungsweise gemacht ist, dann haben wir nachher keine Chance mehr. Sondern es gibt auch so viele Wege, die fürs eine Paar passt und fürs andere überhaupt nicht oder für ein Individuum geht oder überhaupt nicht. Weil was für mich eben noch der Ansatz ist, ist wirklich, was lebt sie denn für einen Sex oder was haben die zusammen für einen Sex, dass der scheinbar so, wenn nicht scheinbar, dass der so wenig ergiebig ist. Eben, weil das ist häufig das, was bei den Müttern passiert. Die Emotionen, die Intimität etc. ist alles mit dem Kind abdeckt. Oder Brüste typischerweise, oder sind mit dem Kind abdeckt, irgendwie die Nähe. Und jetzt will er auch noch etwas von meinem Körper, dass es dort eben nicht den Switch macht zu, hey, mein Körper kann im Fall auch etwas Geiles erotisch sein. Also, ich probiere es aber schnell anders zu sagen, weil irgendwie die meisten Frauen lassen sich eine heisse Badwanne nicht entgehen. Entweder weil sie mega genervt sind oder weil sie mega glücklich sind. Sie haben mit der Erfahrung gemacht, eine heisse Badwanne ist immer gut. Oder ein schönes Glas Wein ist immer gut, egal in welchem emotionalen Zustand. Aber irgendwie der Sex geht in die Schublade, wie es Feli vorher gesagt hat, auch noch obendrauf, also ein Task obendrauf. Aber dass etwas als Task obendrauf empfunden wird, ist eigentlich nur, wenn es für mich wirklich anstrengend ist und nicht ergiebig ist, eben nicht den Effekt hat von dieser heißen Badwanne und von dem Glas Wein. Und was die Leute in der Sextherapie bei mir und bei anderen können lernen, was kann ich für einen Sex haben, dass ich tatsächlich mehr empfinde und dass es wirklich eine Ressource wird, nicht nur als Nähe für meinen Partner oder für die Beziehung, sondern ich tatsächlich mehr erlebe dabei.
Voll bei dir. Nur hat halt Wein und Badwanne keine Erwartungen und an mich. Und das ist halt ja auch noch der Knackpunkt, oder? Dass man muss, das ist ja auch das, was viele dann sagen, ah, die Erwartungen, die mich ja lähmen. Aber du hast ja, glaube ich, auf etwas anderes raus. Du sagst, mit dem Genusserleben erweitern, wird ja auch das sexuelle Erleben erweitert, oder? Also, wenn man in den Wohlfühlmodus hineinkommt. Und das finde ich schon auch wichtig im Kopf zu haben. Also, Sex ist etwas, das man kann lernen, trainieren, ausbauen, weiterentwickeln. Das ist nichts Statisches. Aber tatsächlich redet Tanja und ich gerade so wie von also ein bisschen einem anderen Ort vom Prozess, wo es einem eben vielleicht möglich ist oder eben noch nicht möglich ist. Aber auch das ist wichtig zu wissen. Also jemand, der total zu ist und sagt, ich bin für nichts offen, dann ist Sex natürlich ganz weit weg. Und wenn man in das Gespräch überhaupt reinkommt, wo Tanja gerade angeregt hat, also von dem Gehen und Nein und wer steht eigentlich wo, das finde ich vor allem wichtig. Es gibt so viel, was man machen kann. Und wir schneiden ja unsere Therapieangebote aufs Paar auch zu, wo kommt. Also da hast du 100 Bärchen und 100 verschiedene Päckchen, die man da schniert. Also das finde ich auch noch wichtig, dass die hier zuhören, das mal hören. Also wir haben kein Manual vor uns und sagen, jetzt machen wir Punkt 1 und dann Punkt 2. Sondern es geht darum, Dynamiken zu verstehen, Bedürfnisse zu verstehen, Wünsche zu verstehen, Vorschläge zu machen. Na, wie Tanja gesagt hat, sagen, hat auch nach 5 Mal noch nicht geklappt. Weisst du noch etwas anderes? Ja, klar, ich habe noch andere Ideen und weiter ausprobieren. Und für das ist das eben schön, mit Tanja gerade gesagt. Und ein Paar springt vielleicht auf meine Intervention super an. weil der Partner, zum Beispiel der Mann, sagt, ja voll, die Aufmerksamkeit hat mir auch gut getan. Und ein anderer Mann würde sagen, hey, und wo bleibe jetzt ich da jetzt in dieser Frauenintervention? Passt mir gar nicht. Gell? Und das ist ja dann unsere Aufgabe, das wieder so anzupassen, dass wir den Prozess gut begleiten können. Wir begleiten vor allem den Prozess. Die Arbeit machen ja dann die zwei daheim und was sie daraus machen.
Und das finde ich schon ein unwichtiges Stichwort, oder? Weil das ist ganz häufig, die Leute kommen da mal in die Praxis und sagen quasi, ich bin kaputt, sie müssen mich flicken. Mhm. Und was aber, und das ist nicht zum Verantwortung abgeben, 90% von der Arbeit von einer Therapie passiert außerhalb. Das passiert nachher, die Heime. Weil in der Therapie können sie mega nett miteinander reden, mega viel abmachen, mega viel miteinander besprechen. Aber wie sie wirklich das können andocken oder jeder für sich umsetzen, das zeigt sich eben die Heime, wenn man unbeobachtet ist, wenn man in seinen vier Wänden ist, wenn man eben merkt, hey, aber ich will einfach nicht, es gruselt mich so mit jeder Handbewegung, die der macht, es schält mich hier. Und das ist eben spannend, wenn man das knacken kann, dass die Leute dann wirklich anfangen, zuhause die Sachen mitnehmen, ausprobieren, sich dem stellen oder eben kommen und sagen, hey, er ekelt mich einfach nur, weil dann kann man es wiederum anschauen. Also das heisst, das ist genau das Spiel, das sich damit zeigt, dass es nicht einfach nur geht darum, dass man begrifft, weil die wenigsten von uns sind blöd, also auch die Leute, die keinen Sex haben oder die unbedingt Sex haben, das liegt ja nicht daran, dass sie nicht checken, was passiert. Aber eben, wie kriegt man das nachher wirklich in eine Veränderung, wie Feli so schön gesagt hat, wirklich in einen Prozess inne, dass es auch eine Arbeitshaltung gibt und das ist für viele schon wie schwierig, weil viele sagen, ja, sobald es Arbeit heisst, sobald es üben geht, geht es eigentlich noch Sex und Beziehung und Intimität ist quasi etwas Magisches. Und die kommen dann wie in Stress. Nein, wenn es Übung ist, dann ist es anstrengend und dann ist eh schon etwas falsch. Nein, das ist nicht so. Wir sehen da unseren Kind laufen lernen. Das ist ein schwerer Prozess. Die Kinder fallen ja 10'000 Mal auf sie. Also ist genau Sexualität das Erleben, Empfinden, seine Scheide spüren, seinen Penis spüren, seine Vulva spüren, seine Klitoris spüren, ein Megaprozess wie alles andere, wo muss gelernt werden. Und sobald eben die Frauen oder die Leute überhaupt anfangen zu erkennen, ja, das ist etwas, wo ich mich stellen will. Ich weiss, es ist nicht einfach, aber ich will mich dem stellen, dann ist aus meiner Sicht schon 80% von der Arbeit eben geschafft.
Es hat wirklich sehr viel gegeben, die geschrieben haben, ja, wir sind am Nullpunkt. Unsere Beziehung steht auf der Kippe. Ich kann das einfach nicht mehr für ihn empfinden oder für sie. Und alles, was wir jetzt darüber geredet haben, geht eigentlich davon aus, dass es theoretisch möglich wäre, um dort eigentlich wieder etwas zu entfachen oder wieder etwas oder wieder eine Sexualität anzubringen, die für beide stimmt. Was, wenn dem aber nicht so ist? Also ganz viele Leute, oder anders gefragt, ist eine fehlende Sexualität ein Zeichen dafür, dass mit der Beziehung an sich etwas nicht stimmt und dass man sich unter Umständen trennen
soll? Eli?
Also ich würde niemals mir anmassen, zu bestimmen, ob ein Paar ohne Sex dann nicht mehr lebenswerte Beziehung hat. Mir ist in den Kommentaren gelesen, ich habe zwei Pärchen, die aufgrund von einer körperlichen Kondition keinen Sex mehr haben können. Und das ist jetzt zwar nicht so ganz freiwillig, das sind aber ganz ähnliche Sachen, oder beziehungsweise sehr ein eingeschränktes Sexleben, ganz ähnliche Sachen aufgekommen. Und dort ist es wiederum gegangen, also es war ein Aushandeln gewesen bei dem Paar, ob sie finden, ihre Beziehung ist noch genug wertvoll, um das auch ohne Sex weiterleben. Der Punkt ist, wie wir jetzt gerade gesagt haben, Sexualität ist etwas wie Kommunikation. Also, wenn ein Paar zu mir kommt und sagt, wir können so schlecht miteinander reden, übrigens scheitert mehr Beziehung an schlechter Kommunikation als an schlechtem Sex. Wenn wir würden sagen, hey, schlechte Kommunikation, sorry, ich glaube, ich sollte dich trennen, das wäre etwa die gleiche Ebene wie zu sagen, schlechter Sex, leider nein, aber. Und jetzt komme ich wieder eigentlich mit etwas Ähnlichem, weil das, was du gerade sagst, Andrea, und jetzt sind wir wieder aus meiner Meinung auf dem ganzen Spektrum. Also wenn ein Paar nicht einmal mehr sicher ist, ob ihre Beziehung so Stand hat, vielleicht macht es dann ja anders. Kannst du nicht sagen, ich fange dann nicht mit dem Sex an. Also dann ist der Sex, der kommt dann also nicht irgendwann, der kommt schon bald. Aber zuerst geht es für mich darum, einfach zu schauen, was will das Paar überhaupt von mir. Und eben, wie gesagt, viele Pärchen wollen bei mir am Anfang explizit auch gar nicht über Sex reden. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es würde mich noch wundern, weißt du, wie das der Unterschied ist, wenn jemand sich anmeldet und sagt, ich komme wegen einem sexuellen Problem. Oder wenn ich den Leuten sage, wäre es echt nicht einmal an der Zeit, dass wir über Sex reden, so in der dritten Stunde, und die finden, es hat doch gar nichts mit dem zu tun. Also das hängt halt alles zusammen. Sex ist aus meiner Sicht nämlich auch Kommunikation oder ein Kommunikationsmittel und einfach eins, also in dem ganzen Rund von Beziehung. Aber Tanja, du darfst auch gerade, ich würde niemals das verallgemeinern. Das fände ich echt auch einfach, ja, das ist generalisierend. Also, aber was sagst du dazu?
Und das ist eben genau der Punkt, es wäre so einfach, oder? Weil was ich häufig beobachte, dass die einen wie froh wären, wenn das quasi die Regel wäre. Mm. Auch die Leute, die es wieder dort provozieren. Also, dass sie wie davon ausgehen, aha, wenn der Sex nicht stimmt, dann muss ja etwas mit der Liebe nicht stimmen. Also, da gibt es so Mythen, die wie zusammenhängen, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Aber aus sexologischer Sicht sind das völlig zwei verschiedene Fähigkeiten, die man lernt. Man lernt Beziehungsfähigkeiten und man lernt sexuelle Fähigkeiten. Das eine hat nicht direkt mit dem anderen zu tun, weil es gibt ganz viele Leute, die sich überhaupt nicht ausstehen können und die grandiosen Sex haben miteinander. Also, und genauso eben gibt es Leute, die sich wahnsinnig gerne haben und überhaupt keinen Sex haben. Das sind unterschiedliche Fähigkeiten. Ich bin anderer Meinung wie du, Feli, dass man eben durchaus kann in der allerersten Stunde über Sex reden und dass Sex eben genauso wie Kommunikation ein wichtiger Pfeiler ist. Wir sind uns einfach nicht so gewöhnt, die meisten von uns, und vor allem mit der Psychotherapie, bis ich dazu gekommen bin, dass man wirklich über Sex darf reden, bis ich all die Weiterbildungen gemacht habe, habe ich von allen Psychotherapeuten nur gehört, ja, ja, Sex kommt schon, aber irgendwann einmal. Und es ist eben interessant, weil Geschichten würden, also ich würde sogar behaupten, wir haben identisch die gleichen Paar mit den gleichen Anliegen. Und es wäre mal ein spannendes Experiment, was passieren würde, wenn du mal ab jetzt in jeder Stunde zuerst würdest, anderthalb Stunden über Sex reden, weil du würdest sagen, ja, ich habe jetzt mein Konzept geändert, ich mache ein Experiment, ich würde das gerne. Zu welchem Ergebnis kommst du? Und wenn ich würde kehren und kein Wort zum Thema Sex reden, ich bin überzeugt, schlussendlich, das Ergebnis ist mehr oder weniger das Gleiche. Weil die Anliegen bleiben die gleichen. Es ändert am Inhalt überhaupt nichts. Es ist nur so ein bisschen die Frage, eben, wo legt man den Fokus? Aber auch da wieder, es gibt auch viele Wege, die auf Rom führen. Die einen können die ganzen Beziehungsdynamiken über den Sex abhandeln, also wo alle Konflikte sich genauso im Sex zeigen, wie sich alle Konflikte eben in der Kommunikation können zeigen. Aber auch da wieder, es ist nicht richtig oder falsch. Es hängt auch am Therapeut, wo ist es einem wohl, eben, wo ist es mir persönlich wie wohl zum Einsteigen. Und es gibt auch bei mehr Paaren, wo ich erst in der zweiten oder dritten Stunde über Sex rede. Es ist nicht zwangsläufig immer zuerst. Aber es gibt ganz viele, die es zuerst einmal platzieren wollen.
Mhm. Mhm. Und eben, also, aber das wäre wieder ein anderes Thema. Bei mir kommen halt viele Leute, also ich bin auch ganz bei dir. Ich glaube, auch mein Kunde am Schluss ist das eben das Kugeli. Aber ja, ist wie eine andere Diskussion. Ihr seht, man kann über verschiedene Themen zum Kern vorstoßen. Und ich glaube auch, um was es geht, findet man ja sowieso raus, wenn man in einem guten Prozess ist. Das denke ich auch.
Und ich denke, was wirklich wichtig ist und was mir eigentlich das Hauptanliegen an dieser ganzen Diskussion ist, ist eben wie mitzuteilen, es gibt so viele Wege, es gibt so viele Ansichten und es gibt auf jeden Fall so viel zu machen. Auch wenn man für sich entschieden hat, man will, dass es kein Thema ist, ist es keine Lösung, wenn man einfach in Anführungszeichen passiv-aggressiv durch die Welt durchlatscht und einfach sagt, look, für mich ist das Thema gegessen, mach du damit, was ist. Oder wenn man sich leidend in seine Ecke hineinzieht, mich versteht sowieso niemand, ich bin völlig allein. Es ist wie egal, auf welchem Weg von dem Spektrum das ist. Es lohnt sich, etwas zu machen, weil was eine Beziehung durchaus kaputt macht, ich weiss nicht, wie du das siehst, Feli, aber je mehr unausgesprochene Sachen, dass man behaltet, je mehr eben so unterschwellige Konflikte, man einfach über Jahre lässt dahin, wie soll man sagen, wuchern. Das macht eine Beziehung kaputt, weil das fühlen sich beide nicht ernst genommen. Und darum ist es für mich fast egal, was man in Angriff nimmt oder wo und wie. Aber Hauptsache, man nimmt es in Angriff, weil wir lassen auch sonst im Leben nicht einfach die Sachen so schleifen und hoffen so ein bisschen darauf, dass sie sich in Luft auflösen.
Auf den spontanen, tolle Sex, der plötzlich wiederkommt. Nein, aber da bin ich ganz bei dir. Also das Wichtigste ist, glaube ich, übrigens finde ich das auch unabhängig von jeder Psychotherapie, hilft das an einer gesunden Lebenshaltung, wenn man einfach sagt, ich konfrontiere mich mit den Themen, die mich ein bisschen sprachlos machen, die mich ein bisschen überfordern und einfach heranschaut, um überhaupt zu wissen, um was es geht. Und es gibt auch so schöne Konzepte, die sogenannten apokalyptischen Reiter, wo man einfach kann sagen, so psychologisch, je länger man in dreht, desto härter werden die Fronten und desto schwieriger, das ist das, was Tanja gesagt hat. Wenn man irgendwann so weit ist, dass Bärli eigentlich mit zwei dicken Mauern um sich herum in Therapie kommt, bist du einfach zuerst mal ewig am Meißeln, bis du überhaupt Gesichter siehst. Und darum, je früher jemand anfängt herzuschauen, desto weniger Ballast musst du halt auch auf die Seite schieben.
Die zwei lieben Frauen, bei euch ist schon 10. Wir haben tatsächlich eine Stunde geredet und vielleicht haben heute Abend noch ein paar ein Sex-Date und wir wollen auf keinen Fall, dass die das irgendwie müssen aufschieben oder ausfallen müssen. Ich habe probiert, so 5 Punkte rauszunehmen aus unserem ganzen Gespräch, die ich gefunden habe, die sind eigentlich wichtig zum Mitnehmen. Und ihr korrigiert mich, wenn ich etwas vergessen habe. Das Wichtigste vom Ganzen ist eigentlich, die Thematik in der Beziehung anzusprechen, darüber zu reden. Und das, was du gesagt hast, Tanja, auch die Emotionalität aushalten. Weil es wird Tränen geben, es wird unter Umständen Streit geben und dass man halt einfach mit dem muss umgehen. Man soll die andere Seite wahrnehmen. Das ist auch sehr wichtig, dass man die andere Seite probiert zu sehen und zu verstehen. Also nicht einfach nur, hier ist mein Standpunkt und ich will jetzt das nicht mehr oder ich will jetzt das unbedingt. Sondern eben unter Umständen auch die Ohnmacht vom Partner sehen oder den Leidensdruck vom Partner wahrnehmen und akzeptieren. Ganz spannend habe ich gefunden, die Idee vom Druck rausnehmen. Also, dass man eigentlich sagt, ich darf küssen, ich darf kuscheln, ohne dass es jedes Mal zum Sex muss führen und ich muss mich wegen dem nicht schlecht fühlen jedes Mal, sondern das darf sein. Auch spannend, oder beziehungsweise genau aus dem Grund habe ich jetzt einen anderen Blick selber bekommen auf die, die ich zugegebenermaßen vorher sehr bünzlig gefunden habe, Sex-Dates, wo man wirklich einfach abmacht, dann haben wir Sex, weil es einem wirklich einfach den Raum gibt, wo man sagt, wo man weiss, okay, am Dienstag muss ich nicht und ich kann mich einfach gehen. Und was ich auch mitgenommen natürlich von euch beiden ist, dass es sich lohnt, möglichst früh und nicht erst dann, wenn es viel zu spät ist, professionelle Unterstützung zu suchen. Sei jetzt das bei euch oder bei irgendjemand anderem, wo in der Gegend ist. Mhm. Habe ich irgendetwas komplett Essentielles vergessen?
Ja.
Ja.
Ja. Weil, was ich wirklich merke, was halt einfach quasi mein Spezialgebiet ist wirklich, Sexualität kann man verändern. Also es heisst, eine Frau, die einen Sex lebt, der für sie nicht befriedigend, nicht erfüllend, nicht schön ist, da kann man daran ändern. Also das heisst, es geht wirklich nicht nur darum, das zu akzeptieren, was ist, sondern man kann da Einfluss nehmen, man kann lernen, mehr spüren, man kann lernen, wirklich so die super tollen Erlebnisse haben, wo man in den Büchern liest, das ist nicht ein Fata Morgana, aber das ist ein Lernprozess. Und sie muss bereit sein, das zu machen, sonst springt es nicht, also es ist nicht magisch, aber das finde ich mega wichtig, dass Frauen das wie checken, wenn sie wollen, dann können sie das erreichen.
Mhm. Ja, Feli, von dir noch das Wort.
Ich möchte nur noch eine kleine Sex-Date-Anekdote erzählen, weil ich die so schön gefunden habe, weil die alles so wunderbar umfasst. Das Paar ist zurückgekommen und hat gesagt, der Mann ist heimgekommen, während dem Tag, die Kinder in der Schule sind daheim und er ist einfach für 3/4 Stunde, hat er sich rausgesneakt aus dem Büro, ist heimgekommen, sie gehört ihn reinkommen und als erstes ins Badzimmer gehen und sie gehört das elektrische Zahnbürste. Und sie hat gesagt, dass sie so für sie so fürsorglich gewesen und sie hat das Gefühl gehabt, hey, er macht sich für mich gerade attraktiv, er will, dass er irgendwie gut schmeckt. Und er hat dann gesagt, ich bin dort reingekommen und so viel Lust hat sie also schon lange nicht mehr gehabt. Und sie hat dann gesagt, ich kann fast nicht darauf sagen, dass mich das Zahnbürstchen wahnsinnig angetört hat. Das war wunderschön. Und ich fand da Werbung für unkonventionelle Sachen ausprobieren, die haben manchmal Nebeneffekte, die man am Anfang gar nicht vermutet.
Ich finde das eine super Schlussanekdote. Ich danke euch ganz, ganz, ganz fest für das Gespräch. Merci vielmals.
Sehr gerne.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com/danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals. Das ist mal ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich!